Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Und wir müssen uns, glaube ich, auch noch mal erstmal entschuldigen, dass wir uns sehr lange diesmal nicht hören lassen. Aber ich würde sagen, es lag so ein bisschen an Urlaubsüberschneidungen zwischen Martin und mir. Und dann waren wir uns irgendwie nicht einig, wer jetzt dran ist mit Aufnehmen, glaube ich.
Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft, einfach nicht
aufzunehmen. Bene war natürlich die ganze Zeit verfügbar, hat eigentlich hier vor...
mit den Hufen geschart, saß er am Mikrofon und dann nehmen wir wieder auf. Aber es hat ein bisschen gedauert. Und jetzt ist November... und wir sind wieder da. Und deswegen, also Martin hat das schon gehört, Ben hat das schon zumindest vernommen, dass er auch da ist. Und darfst du ruhig was sagen?
Servus.
Ja, servus. Und schon sind wir wieder da. Und wir werden es euch heute, glaube ich, tatsächlich ersparen, dass wir durch 8 Spiele im Detail durchgehen.
9 Spiele.
Ach du Scheiße.
9 Spiele.
Ja, ich glaube, wir werden das.
So viel hatten wir noch nie, oder?
Ja, wir werden das ein bisschen anders machen, denke ich heute. Aber vielleicht zuerst noch, auch wenn es lang, lang her ist, erst nochmal ja, lieben Dank an alle von euch, die beim am Spieltag der Frauen gegen Sand im Audi Sportpark waren und auch an alle, die uns ihre Bilder eingeschickt haben. Vielen lieben Dank an alle, die nicht gewonnen haben. Nächstes Mal mehr Glück, aber wir sind sehr froh darüber, wie viele Einsendungen wir bekommen haben. Ich habe ja erst noch gedacht, es schafft keiner, uns irgendwie auf Instagram zu schreiben, bis ich irgendwann verstanden habe, dass man einfach kein Bild schicken kann, bevor man erstmal angenommen wurde. Aber da haben wir es ja doch noch geschafft. Deswegen, ich glaube, sollten wir uns überlegen, wie wir das, zu welchem Spieltag wir sowas wieder hinbekommen. Aber wir wissen ja jetzt schon mal, dass es auf jeden Fall viel Nachfrage gibt.
Das ist richtig spannend, wie wir die sozialen Medien gemeinsam
entdecken. Richtig, wie wir die einfach gemeinsam entdecken. Weißt du, es hat nur
im Jahr 2025,
ja, es hat
immer noch Neuland.
Bis 2023 gedauert, bis wir Instagram hatten, glaube ich. Ja. Und ich glaube, so 2030, würde ich sagen, könnte man langsam mal über TikTok nachdenken oder so.
Da macht dann alles die KI.
Ja, oder Clubhouse, halt, das haben wir schon mal probiert.
Ja, Clubhouse war eine interessante Idee.
Das könnte nochmal heiß werden, einfach.
Wenn wir schon kurz bei der Frauenmannschaft sind, auch vielleicht nochmal würdigen, dass sie dem Bundesligisten 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal gehauen haben.
Okay.
Und jetzt in der nächsten Runde, in der zweiten DFB-Pokal-Runde, gegen den FC Bayern spielen. Sollte man machen, oder?
Wann ist das Spiel dann?
Am Sonntag, den 16.11. im ESV-Stadion. Also, glaube ich, kann man auch nochmal, gibt zwar nichts zu gewinnen dieses Mal, kann man aber trotzdem einfach mal vorbeikommen und wer will, darf uns auch trotzdem Bilder schicken.
Also ja, genau, schickt uns Bilder.
Wir die einfach.
In der
jetzt
Hoffnung,
wissen wir, wie es geht.
Dass wir so ein Zufallsgewinnspiel noch machen. Nee, aber also ja, deswegen gerne 16.11. ESV-Stadion ist ja sowieso immer mal wieder schön, da ein Spiel zu sehen, das jetzt nicht gerade gegen die Lay Sport geht. Haben wir da eigentlich schon drüber geredet? Das machen wir auch nicht.
Ich glaube, das war auch nach der letzten Folge, oder?
Ja. Ich weiß nicht. Es war auch danach.
Ich glaube, also das lassen wir wirklich unter den Tisch fallen, dass da bei diesem Spiel, bei diesem Testspiel gegen diesen Kreisligisten irgendwie mehr Zuschauer waren als dann am Tag davor oder danach bei den Profis. Danach. Das lassen wir einfach unter den Tisch fallen.
Gut, besser würde ich auch jetzt einfach nichts zu sagen. Einfach, das passt. Ja, ansonsten ist viel passiert und wir haben uns, glaube ich,
mal. Man merkt eben, wir haben die sozialen Medien noch nicht so ganz verstanden.
Nee, kommt nicht. Also Influencer, ganz schlimm, ganz schwierig für uns. Wir bleiben einfach beim guten alten Drittliga-Fußball, den keiner sehen will und bei dem man auch nicht viel Reichweite erzielt, wenn man da irgendwelche komischen Marketing-Gags macht. Wir haben vorher so ein bisschen diskutiert, wie wir jetzt überhaupt hier rangehen. Und da haben wir gesagt, also ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, nachdem letztes Jahr schon so ein, irgendwie so ein wilder Ritt war. Ich bin immer noch so total geschädigt von dieser Vorweihnachtszeit letztes Jahr. Und ich schäme mich immer noch zutiefst über...
Zu viel Spekulatius gegessen.
Ja, nee, über das, was ich in der Winterpause gesagt habe, dass so wie gut wir sind. Und ich kann mich auch erinnern, ich war ja dann bei den Kollegen im Mannheim-Podcast und habe dann noch erzählt in der Winterpause, wie hart wir sie einfach zerlegen werden im ersten Spiel der Rückrunde. Das war alles irgendwie traumatisch für mich. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mal diese Wunden wieder aufreißen. Und mal einfach mal gucken, wie wir eigentlich letztes Jahr standen. Weil ich habe mir dieses Jahr, habe ich mich jetzt ertappt, richtig beschissener Saisonstart irgendwie. Jetzt haben wir ja letzter Zeit wieder ein paar Spiele gewonnen, indem ich mich auch schon wieder so leicht in der Euphorie gesehen habe.
Aber dann kam ja zum Glück
Es kam die, auf die immer verlassen ist, Viktoria Köln. Aber ich habe mich halt gefragt, wo stehen wir jetzt eigentlich? Und jetzt stehen wir irgendwie mit, was haben wir jetzt gerade? 13 Spiele, 17 Punkte. Also so ein Punkteschnitt, was ist das? 1,25 oder so? Irgendwie so, in den Dreh.
1,3.
So, ja, in so ist halt wie so ein Niemandsland Punkteschnitt. Aber nachdem wir vor ein paar Wochen irgendwie noch mitten im Abstiegskampf, also wir sind immer noch im Abstiegskampf, aber ganz unten drin hingen, sah es ja irgendwie schon mal schlimmer aus. Jetzt haben wir vorgesehen, dass wir letztes Jahr am 13. Spieltag wie viele Punkte hatten? 17! Wahnsinn! Also so schließt sich der Kreis. Und was ich mich jetzt nur gefragt habe, was ich immer noch nicht so richtig auflösen konnte, ist, wo standen wir letztes Jahr am 13. Spieltag? War das schon irgendwie ein Punkt, an dem wir gesagt haben, ja, da ist schon die Entwicklung da, es läuft, da war da schon irgendwie diese gute Serie? Oder war das noch davor?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, was letzten Monat war, deswegen weiß ich nicht, was vor einem Jahr war.
Aber du hast doch Kicker offen.
Ja. Wir hatten gerade geschaut, ja, das war ein 1:1 gegen Dresden zu Hause. Ich weiß nicht, was jetzt das heißt. Also
ja, aber das war eher so ein Spiel, also so
vor 5:3 gegen Dortmund. Also ich glaube, das war noch davor. Wobei nämlich erst so richtig ging es ja los in die Winterpause hinein, weswegen du ja zu so einer Euphorie kamst.
Ja, aber genau, wenn man danach schaut, dann haben wir danach den von 5 Spielen 4 gewonnen.
Ja.
Also eigentlich sind wir jetzt quasi an demselben Punkt wie letztes Jahr mit 13 Spielen. Nur danach kam dann diese Phase, die mich so tief in den Euphoriestrudel gerissen hat. Und jetzt die Frage an euch.
Was können wir daraus lernen?
Genau, also was können wir als Menschen und auch als Podcast jetzt daraus lernen, dass wir das nicht nochmal machen? Und B aber auch.
Was kann die Mannschaft daraus lernen, dass sie eben dich nicht mehr so in Euphorie versetzt, oder?
Auch das, ja, aber das geht jetzt alles schon so ein bisschen zu tief und wird mir schon zu philosophisch. Ich würde eigentlich eher gern wissen, wo stehen wir eigentlich jetzt gerade, weil, also, zumindest mal ergebnistechnisch wirklich räudiger Saisonstart und jetzt gefühlt die letzten, haben sie ja aufgeschrieben, letzten 8 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das klingt schon nicht schlecht. Also das klingt schon wirklich nicht schlecht. Das heißt nur, es ist also, sind wir jetzt schon in der Entwicklungsphase und der Anfang war Lehrgeld? Oder ist es wieder ein ähnliches Auf und Ab wie letzte Saison und hat einfach gerade nur eine bessere Phase? Das ist so ein Gefühl.
Ich finde, es ist halt unglaublich schwierig, jetzt mit dieser letzten Saison zu vergleichen. Allein schon, ich weiß schon, wir machen wieder dieses Fass auf irgendwie mit ja, Aufstieg und so weiter letztes Jahr. Aber im Endeffekt war es halt damals letztes Jahr auch ein bisschen die Bewertungsgrundlage, nämlich am Saisonziel zu bewerten, während wir jetzt dieses Jahr schon einfach auch bewusst in anderen Regionen unterwegs sind. Deswegen, ich weiß nicht, ob es so clever ist, sozusagen mit dem Gefühl vor einem Jahr zu vergleichen. Wenn ich es mit dem Gefühl von vor der Saison jetzt oder vielleicht auch mit nach der letzten Podcast-Aufgabe vergleiche, bin ich schon insgesamt eigentlich positiver gestimmt.
Aber positiver gestimmt, ja, also zwei Bänder können gleich, aber positiver gestimmt als vor der Saison oder neutral einfach positiv gestimmt?
Ja, also ich glaube auch als vor der Saison, weil ich vor der Saison schon irgendwie auch meine Angst hatte, ob wir konkurrenzfähig sind. Und das kann man jetzt tatsächlich würde ich das Viktoria Köln spielen kann, ein bisschen ausklammern, aber insgesamt finde ich, waren wir schon in jedem Spiel auch irgendwie auf Augenhöhe und konkurrenzfähig. Ich meine, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Klar ist es dann am Ende, sind wir halt auch einfach Fußballfans und bewerten es irgendwie dann nach den Ergebnissen und dann ist das Gefühl halt irgendwie ein anderes, wenn du halt dann die Spiele nicht siehst. Aber also diese 3 Siege haben auf jeden Fall unglaublich gut getan, dass es mir so ein Stück weit wieder besser geht.
Also es ist auf jeden Fall sehr gemischt. Einerseits musst du ja schon sagen, war die letzte Saison so, wo wir gesagt haben, hey, das ist die erste komplette Saison von Sabrina dann. Und dass man dann sagt, hey, da glaube ich, hat man dann auch gesagt, wahrscheinlich dauern Entwicklungen da noch länger. Also jetzt ist man ja schon ein Jahr weiter, wo man dann schon auch sagt hier, also in Bezug auf Entwicklung, auf Spielsystem, auf vielleicht auch Automatismen, dass man da das ein oder andere mehr erwartet. Aber dann kommt, was ihr ja gerade sagt hier, der komplette Kaderumbruch, den man vor der Saison hatte. Also ich habe es auch nochmal nachgeschaut, irgendwie, also 3 oder 4 Spieler, also waren jetzt noch in der Startelf im Vergleich zu letztes Jahr um die Zeit. Und dann muss man ja schon sagen, also dass man auch gesagt hat, gerade mit den Spielern auch, die gegangen sind und wie die Transfers stattgefunden haben, dass wir ja auch gerade in unserem Podcast auch von einer anderen Erwartungshaltung ja gesprochen haben, als was man vielleicht auch letztes Jahr gerade auch mit dem Ziel, das man dann hatte. Insofern glaube ich, trifft diese Darstellung und die Tabelle, wo man aktuell steht, diesen Saisonverlauf schon ganz gut. Was es halt noch schwieriger macht, dass du jetzt zwei Mannschaften dieses Jahr hast, die komplett abgeschlagen sind und dann aber andererseits irgendwie der Abstiegsplatz jetzt halt nur 3 Punkte weg ist. Letztes Jahr war er dann schon 5 Punkte weg. Also da warst du gefühlt hattest du mit dem Abstieg jetzt nichts zu tun, wo du jetzt ja sagst, hey, also diese 3 Siege in Folge, die waren schon bitter nötig, weil sonst hängst du jetzt mittendrin im Abstiegskampf. Und man letztes Jahr ja eher gesagt hat, hey, man schaut nach oben. Und man hat dann immer wieder die Hoffnung gehabt, man ist jetzt dran und kam dann doch nicht ran. Und aber jetzt ist ja schon die Perspektive eher, okay, wie viele Punkte hat man vielleicht nach hinten?
Ja. Ja, aber du sagst ja, das war was. Das ist auch mal dieses, also wo schaust du eigentlich hin? Na, jetzt noch, klar, nach dem Saisonschau schaust du natürlich eher nach unten. Aber genauso hat man natürlich jetzt bei dem Spiel gegen Viktoria Köln auch immer bei der Blitztabelle gedacht, oh, wenn wir das gewinnen, dann sind es plötzlich 3 Punkte nach oben. Also,
ja, und du musst natürlich sagen, es ist jetzt nicht. Natürlich jetzt immer hätte, wäre, wenn, und ihr habt ja in der letzten Folge sehr viel über Spielglück und derartige Sachen gesprochen.
Grüße Moritz.
Also dieses Spiel gegen Schweinfurt, dass du da halt verlierst, das sind die einzigen Punkte, die Schweinfurt in dieser Saison bisher geholt hat, dann hättest du 20 Punkte und dann kannst du vielleicht ja wieder, wie du sagst, so ein bisschen die andere Sache aufmachen. Okay, wie sieht es denn da oben aus?
Haben wir das Spiel gegen Schweinfurt unglücklich verloren?
Ja, also du darfst es nicht verlieren, es ist peinlich, dieses Spiel zu verlieren, brauchen wir nicht reden, aber trotzdem musst du zwischenzeitlich auch 4-1 führen. Also, ich glaube schon, auch wenn du dieses Spiel 10-mal spielst, dass du es 9-mal dann wahrscheinlich auch gewinnst. Klar, ist es unglaublich dumm und das in Überzahl gegen diese Schweinfurt, die wirklich nicht konkurrenzfähig sind, eigentlich ehrlich gesagt dieses Jahr dann zu verlieren, ist einfach bodenlos peinlich, aber das ist ja bei dem Fußball passieren.
Ja. Nee, aber das sind ja genau diese Sachen, die es zeigt. Also man hat ja das ganze Jahr schon gesehen oder vorgesehen, dass das Gefühl zumindest nach außen, die Chemie in der Mannschaft ist da, der Wille ist da, Bock da, da ist Potenzial da. Und trotzdem passieren da Spiele, bei denen du denkst, was genau ist jetzt schon wieder, was ist passiert? Und das Schweinfurt ist ja so ein Spiel. Klar, da sagst du, okay, wenn ich das 10-mal Spiel gewinne, ist dann wahrscheinlich 9-mal. Aber das ist halt auch so ein Spiel, wo du denkst, warum? Also wie passiert es überhaupt, dass du das überhaupt schaffst, in Überzahl dieses Spiel zu verlieren? Und das ist ja das, wenn man denkt, das hat sich über die letzten Spiele, zumindest was ich dann gesehen habe von den Spielen, wenn ich mal war, schon deutlich auch verbessert, irgendwie auch Kontrolle im Spiel zu haben, mehr und gefühlt mehr Selbstverständnis halt auch einfach in deinem Spiel wieder zu haben. Weil das hat ja gefehlt in dem Schweinfurt-Ding. Das kannst du ja gar nicht aus der Hand geben, wenn du mit Selbstbewusstsein und Kontrolle dieses Spiels spielst.
Ja, aber du sagst das eben genau. Also ich glaube, Selbstvertrauen ist das Wort schlechthin in dem Zusammenhang. Also du siehst, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten, wenn die mit Selbstvertrauen und Rückenwind diese Spiele angehen kann. Und wie schnell dieses Selbstvertrauen aber auch wieder in sich zusammensinkt, wenn es dann nicht läuft und diese Erfolgserlebnisse ausbleiben. Aber also wir gehen mit Sicherheit noch auch auf die Siege dann irgendwie näher ein. Aber gerade dieses Spiel gegen Saarbrücken war für mich eins der besten FCI-Spiele, einfach auch von der Körpersprache und vom Auftreten her, an das ich mich erinnere in den letzten Jahren.
Ja, gehe ich voll mit.
Was man dann aber auch sagen muss, und das zielt ja dann auch so ein bisschen auf das ab, oder ist ein Aspekt davon, dass du dann quasi auswärts bei auch guten Gegnern auch Führungen hattest oder auch zu Hause gegen Rostock, aber die dann nicht über die Zeit gebracht hast, beziehungsweise wie gegen Rostock habt ihr auch besprochen, die sehr, sehr schnell wieder den Ausgleich eingefangen hast und natürlich also in Duisburg und in Köln, wo wir vielleicht auch noch näher drauf kommen, du ja wirklich in Führung gehst und vom Spiel eigentlich nichts hast, aber das dann trotzdem nicht schaffst, dass du zumindest einen Punkt mitnimmst. Und das zeigt dann schon, dass man auf keinen Fall schon so weit wäre, dass man nach oben schielen muss oder dass man sagt, hier, also wie also sind wir schon so weit, dass man irgendwie auf Platz 3 schauen muss.
Das ist nämlich so ein Punkt, dass ich mir denke, also du hast ja vollkommen recht, Mann, das ist noch nicht stabil, weil ich denke mir nämlich genau dieses Beispiel, wenn man auf dieses Viktoria Köln-Spiel schaut. Du gehst mit unglaublichem Selbstbewusstsein ja eigentlich in dieses Spiel rein. Dann hast du ein richtiges, also das verstehe ich schon wieder nicht, also ein richtiges Dreckspiel abgeliefert und du gehst trotzdem 1-0 in Führung. Ja. Dann denke ich mir genau das, was der Bene sagt. wenn du dieses, eigentlich müsste doch in spätestens in dem Moment dann dieser Schalter wieder gehen, na gut, und passt doch, drei Spiele mit Sieg im Rücken für 1-0, ist mir egal, ob es vorher schlecht war, jetzt spiele ich das Spiel nach Hause.
Und vor allem, du hättest ja einen richtig schönen Spielverlauf, auch in der Hinsicht, dass du sagst, du führst 1-0, Köln ist am anderen, dass du sagst, hey, und jetzt schaue ich, dass ich aber dann 2-3 passgenaue Konter setze.
Ja, also ich sag's euch, wie es ist. Also ich habe dieses Viktoria-Köln-Spiel auch nicht über 90 Minuten gesehen, aber. Aber also es lässt mich maximal ratlos zurück. Einerseits allein schon wegen dieser mentalen Geschichte, die ihr gerade aufmacht. Auch von den Stärken, die wir vielleicht bisher irgendwie so hatten.
Ja.
Die Art und Weise, wie wir die Gegentore kassieren. Also ja, vieles lässt mich da ein bisschen ratlos zurück. Und jetzt ist ja Viktoria Köln, klar, ist nicht unser Lieblingsgegner, wissen wir. Aber und die sind auch spielerisch. Wird dir jeder wahrscheinlich bestätigen, dass die Spieler schon top sind in der Liga. Trotzdem sind sie halt tabellarisch auch jetzt nicht das Maß aller Dinge, sondern die waren, glaube ich, punktgleich mit uns vor dem Spiel. Und das ist dann schon wieder was mich so ein bisschen zumindest ja, schlucken lässt und sagt, ja okay, also von der Spitze der Liga, beziehungsweise vom oberen Drittel, wenn man irgendwie wahrscheinlich so will, sind wir schon noch ein gutes Stück dann auch einfach entfernt. Duisburg ja das Gleiche, im Endeffekt, klar, die hatten da einen Lauf, haben dominiert und so weiter. Aber im Endeffekt, auch da habe ich das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber was man so sich angelesen und gesehen hat, ist es schon, dass wir da eigentlich über 90 Minuten lang einfach krass unterlegen waren. Und ja, das ist halt am Ende des Tages trotzdem ein Aufsteiger.
Ja, ich meine, es ist natürlich Duisburg, meine am anderen sich schon schwer getan, aber ich bin Viktoria Köln, ist das genau das. Wir waren so passiv, dieses ganze Spiel, wir waren einfach nicht existent. Da war kein Versuch, dieses Spiel zu machen, gar keiner. Nur hinten gestanden und darauf Gott vertrauen, dass Eisele den nächsten auch noch rausholt. Das war ein Prime-Eisele-Spiel, dieses Ding.
Viktoria Köln.
Ja, Viktoria Köln, ja, genau. Viktoria Köln, Prime-Eisele-Spiel. Und auch nach der Führung, ich habe ja, okay, wie sie vorher hatten, dann gehst du irgendwie erstmal in Führung durch einen Deichmann, nimmt sich halt ein Herz, packt sich ein Herz. Aber auch danach, also mir hast du ja auch schon gesagt, also okay, du kannst dich ja hinten reinstellen und ein, zwei saubere Konter fahren, aber du würdest es nur hinten reinstellen, ohne auch den.
Aber war das wirklich so? Also zumindest so, erinnere ich mich an diese erste Chance, in der Deichmann da weggerutscht und der Spieler dann im Endeffekt zweimal zum Schluss kommt, also noch vor dem, nach 5 Minuten oder irgendwas, da laufen wir nämlich schon hoch an und werden aber halt gnadenlos überspielt. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie wir es zum Beispiel gegen Duisburg oder so hatten.
Ich fand, also vielleicht war das nur eine Szene, aber ich fand dieses Spiel, ich meine, wie können wir nicht einmal irgendwie, einmal raus und aus 20 Mal aus dem eigenen 16er, also dieses Viktoria-Köln-Spiel, ich hätte die nur anschreien können, macht mal bitte irgendwas. Irgendwas, vielleicht das kann sein, die ersten paar Minuten, mhm, dass wir da irgendwie reingelaufen sind. Das kann ich mir wahrscheinlich erst so 10 Minuten angehabt, kann auch sein. Aber ich habe auf dieses Spiel einfach nur gedacht, nee, also das kann nicht dieselbe Mannschaft sein, die davor, wie du schon erwähnt hattest gerade, Saarbrücken in einem unglaublich unterhaltsamen Spiel zu Hause so weggemacht hat. Das waren zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Also ich fand auch, das Spiel hat auch Kostli keinen Stich gesehen bei Köln. Das macht, glaube ich, relativ viel aus in unserer Offensive. Ja, das waren für mich zwei andere Mannschaften und hat auch vom Auftreten. Dieser Spielwitz aus diesem Saarbrücken-Spiel, der war da halt einfach komplett weg. Klar, das war sicherlich Absicht. Wir machen mal lieber hinten sich dicht und mal passt schon irgendwie und versuchen jetzt nicht bei Viktoria Köln das Spiel zu machen, aber puh, fand ich nicht schön.
Ja, so gefühlt sind wir, glaube ich, in einigen Situationen gar nicht so tief gestanden, was uns aber dann einfach bei der Spielweise von Köln auch eher irgendwie zum Verhängnis geworden ist. Aber
ja, du hattest schon auch ein paar Situationen, wo du dann eher dann also auch ausgekontert wurdest, aber allgemein, also wie ihr oder wie du sagst, also es war halt immer ein Schritt zu spät, zu passiv, nicht irgendwie auf der Höhe der Situation, wo du sagst, also weil nämlich allein war es irgendwie das Privatduell ja Lobinger gegen Eisele war, also das ist ja irgendwie, du hattest 5, 6, 7, also ich glaube, da hieß es mal auch, also ich habe es mir heute nochmal angeschaut vom Kommentator, irgendwie 8. Torschuss von Lobinger und so weiter, wo ich sage, wow, das ist krass und da hast du ja wirklich, also wirklich, das hattest das Eisele zu verdanken, weil der wirklich einige richtig gut rausgeholt hat, also das war jetzt nicht, dass da die auf, also 5 drüber, wo du sagst, hey, also es lag vielleicht auch am Unvermögen von denen, sondern dann das waren schon auch gute Abschlüsse, wo du sagst, da hättest dich nicht beschweren können, wenn das 2 oder 3 Tore mindestens höher ausfällt.
Ja, total.
Es ist halt schon irgendwie auch eindrücklich, ja, dass du im Endeffekt auch, also so wie die Interviews ja auch nach dem Spiel waren, in der Halbzeit dir schon bewusst warst, dass wir was ändern müssen, weil es sonst nicht reicht.
Ja.
Und es aber einfach nicht schaffst. Also ja, im Endeffekt so sehenden Auges ja, in diese Niederlage reinrennst. Und im Endeffekt musst du froh sein, dass es kein Schützenfest wird, wie ihr sagt, weil also sonst will ich das gar nicht wissen, wie mental angeknackst dann danach wieder alle sind.
Ich glaube, wir reden uns gerade irgendwie sehr negativ irgendwie in dieses eine Spiel, was dann natürlich jetzt negativ war und irgendwie so ein Gegensatz war. Aber grundsätzlich ist Jürgen ja die Phase davor. Das Viktoria-Spiel ist gerade total merkwürdig, weil es diesen 5 Spielen davor zumindest mal klar ist, nicht alle 5 so ausgehen müssen, wie sie ausgegangen sind. Aber zumindest mal so wieder komplett widerspricht. Weil du denkst, es lief ergebnistechnisch, das Saarbrücken-Spiel war der absolute Wahnsinn, was wir da abgefackelt haben. Und dann hast du halt jetzt so einen Cut. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, redet kein Mensch mehr über Viktoria Köln. Aber das ist natürlich erstmal wieder spannend. Das ist jetzt, wie ich am Anfang auch meinte. Also in welche Richtung geht es denn jetzt eigentlich schon wieder? Aber diese 5 Spiele davor, 6 Spiele davor, ich glaube 5 Spiele davor, 3 gewonnen, 2 unentschieden oder so. Naja, 3 gewonnen, 1 unentschieden.
Ja,
also da war ja auch Gutes dabei, würde ich mal behaupten, außer Saarbrücken. Das war das erste Spiel, war das Verl-Ding, das war noch ein bisschen...
Ja, im Verl-Spiel hat man ja auch irgendwie Glück in dem Sinne, dass halt der Ausgleich spät fällt, aber es ist ja schon auch so, dass du zweimal einen Rückstand aufholst.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch eine Qualität, die du, glaube ich, in der Liga auch einfach brauchst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie man mal einen Fehler passiert und irgendwie einen Rückstand hinterherläuft, die ist halt einfach echt hoch in der dritten Liga. Und also zumindest das da in der 92. auswärts irgendwie den Ausgleich zu machen, das spricht auf jeden Fall auch für die Mannschaft.
Ja, und dann ja noch, also in Aachen, da gewinnst du ja auch in der Nachspielzeit, schießt das Spiel, das du auch nicht unbedingt ziehen musst, aber du kannst ja dann auch sagen, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht jetzt gerade so ein bisschen die negativen Aspekte gesehen, also dass du sagst, zweimal quasi in der Nachspielzeit holst du dann wichtige Punkte. Und also das kann dann schon auch eine Qualität sein und ist eine Qualität, wo ja auch er gesagt hat, hey, also dass man das auch das Gefühl hat, die Mannschaft will. Und das, ich meine, ich glaube, das musst du dann vielleicht auch, oder kann man aus dem Aspekt sehen und anerkennen, dass du sagst, hey, also gegen Köln, also du hast auch solche Spiele drin, das hattest du auch die letzten Jahre, wo du sagst, also du, da passt vielleicht an dem Tag also gar nichts zusammen. Und jetzt ist halt die Frage, und das ist ja dann, werden wir später wahrscheinlich beim Ausblick drauf kommen, wie geht es jetzt natürlich weiter? Weil nämlich ist es jetzt ein Ausrutscher vielleicht in 6, 7, 8 Spielen oder so, oder die Probleme, die wir auch angesprochen haben, dass du da zum Teil zu passiv bist, auch zum Teil da unkoordiniert beim Abwehrverhalten. Ich meine, da kann man auch wieder drüber sprechen, quasi, dass das Einseins ja nach dem Einwurf war so viel. Da wird das schon...
Wurde nach dem Einwurf.
Stimmt, das dritte dann auch noch, genau. Also dann, das sind ja schon so Situationen, wo du sagst, hey, das könntest du besser machen.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es diese Niederlage in Köln ist ergebnistechnisch eigentlich kein Problem. Wenn du davor 3 Spiele, 3 Punkte holst, dann kannst du dir auch mal einen Nuller erlauben. Im Gegensatz zu, wenn du halt ständig nur diese Unentschieden holst, dann ist es halt irgendwie eher problematisch, wenn du dann nicht mal diese Spiele ziehst. Also es ist einfach rein jetzt die Frage, jeder sagt, wir waren nicht an unserem Leistungsmaximum, aber warum sind wir da nicht hingekommen, kann irgendwie so keiner richtig beantworten. Und
ich meine, vielleicht ist es
auch wirklich zu unterschätzen.
Ja, ist auch wieder so Recency Bias. Wenn jetzt noch ein Spiel gewesen wäre, hätte man danach gewonnen oder gut gespielt, unentschieden, was auch immer, dann ist das Viktoria-Ding auch wieder geil. Das Letzte. Und das ist ja jetzt wieder genau diese Frage, haben wir jetzt, weil ich habe es ja vorher auch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, bevor wir dieses Ulm-Spiel gewinnen, brennt ja, also sind wir, wenn wir immer noch sagen, wir sind sehr kurz dafür, dass so richtig wie die Hütte brennt. Wir stehen punktetechnisch richtig schlecht, wir stehen tabellarisch richtig schlecht und wir sind kurz vor einer Länderspielpause. Da musst du ja nicht einreden. Also es brodelt eh. Wenn du dieses Ulm-Spiel nicht gewinnst, dann könnte es dann langsam überschwappen. Heißt, bis dahin war die Saison nicht gut. Jetzt hast du 3 Spielfolge gewonnen und du hast spätestens dieses Saarbrücken-Spiel, wie du schon sagst, es war eins der besten Spiele, das ich von diesem Verein je gesehen habe. Oder
Es war eines der unterhaltsamsten und mitreißendsten Spiele, was ich mit dem Verein je gesehen habe. Kann man bestimmt wieder darüber diskutieren, was irgendwie qualitativ ist, aber es war einfach ein richtig, richtig geiles Spiel und hat Bock gemacht, in Spanien zu gehen. Wo du dir auch wieder denkst, wie passiert das? Also mit so einer Saison, wo ich mir denke, das ist schon wieder irgendwie eine Kack-Saison bisher. Innerhalb von 3 Spielen zu so einem richtig, richtig geilen Spiel. Und, das und hat sich was ist das für eine Achterbahnfahrt einfach dieses Vereins?
Ja, und das hat sich auch schon ein bisschen in dem Heimspiel gegen Ulm, bei dem du nicht da warst, irgendwie abgezeichnet. Also klar, dieses Ergebnis 4-1 ist natürlich sowieso erstmal auf der Anzeigetafel top. Aber viele Punkte, die wir gegen Saarbrücken richtig geil fanden, die waren auch gegen Ulm schon da. Und sie wurden aber meines Erachtens noch gegen Saarbrücken besser. Da geht es ja dann nur 2-1 aus, deswegen spielt es sich vielleicht nicht so wieder. Aber im Endeffekt war das schon gegen Ulm eigentlich hochverdient. Auch wenn ich da der Meinung bin, dass das Spiel anders laufen kann. Aber es ist halt auch ein Drittliga-Fußballspiel, das immer irgendwie anders kippen kann. Aber im Endeffekt haben wir da auch 80 von 90 Minuten dominiert. Und hätten auch höher gewinnen können. Und aber an dem Tag funktioniert halt dann auch einfach mal einiges. Und da muss man Modric schon noch beim letzten Mal einfach recht geben, das ist halt nicht in jedem Spiel so gewesen. Also es hätte auch wahrscheinlich früher schon irgendwie so sein können. Wer weiß, ob man sich dann vielleicht auch schon dieses Selbstvertrauen geholt hätte. Aber allein was halt Kostli in diesem Spiel gelungen ist, das hätte ihm auch in anderen Spielen gelingen können. Nur da hat er halt eher, braucht er halt pro Spiel 5-6 Großchancen, um dann vielleicht einen zu machen, eher nur jedes zweite, dritte Spiel.
Andererseits siehst du ja auch hier bei den beiden Spielen, also sowohl gegen Saarbrücken als auch gegen Ulm, wie du angesprochen hast, einmal bei Ulm, da war das 2-2, das dann wegen Abseits nicht gegeben wurde, was dann relativ knapp war. Und gegen Saarbrücken, da hätte Saarbrücken einen Elfer bekommen können und ich glaube, man hätte sich dann nicht eher beschweren können. Also das, und das verdeutlicht er auch und zeigt er auch, wie so häufig in der dritten Liga es sind sehr, sehr häufig einfach sehr, sehr knappe Spiele. Und wo es dann genau einfach das, auf Kleinigkeiten ankommt.
Aber trotzdem waren halt beide einfach hoch verdient und du musst dich auf keinen Fall dafür entschuldigen.
So. Na klar. Also.
Ja, und dieses Saarbrücken-Spiel, du hattest ja in diesem Spiel das Gefühl, ja, die Mannschaft hat das, die glaubt so dran, dass dieses Spiel gewonnen wird. Also die ganze Zeit des Spiels das Gefühl, da ist einfach Selbstverständnis da, dass sie das können und dass sie das auch gewinnen werden.
Ich fand gegen Saarbrücken, glaube ich, ein Spieler war es, ein Spieler von Saarbrücken, der irgendwie nach dem Spiel gesagt hat, und meines Erachtens ist das größte Kompliment, das dir ein Gegenspieler machen kann. Wir hatten das Gefühl, die waren ständig einer mehr. Und dieses Mal waren wir es nicht, weil dieses Mal hat der Gegner keine Rote bekommen. Und im Endeffekt, also, und Saarbrücken ist wirklich eigentlich auf dem Papier auch ein Aufstiegskandidat. Klar haben die jetzt gerade eine schwierige Phase, haben auch jetzt irgendwie am Wochenende dann nochmal gegen Aachen verloren und so, aber also wenn da der Gegner über dich sagt, wir haben das Gefühl, die waren einer mehr, dann ist das eigentlich auch an die Taktik, an die Herangehensweise und so weiter das größte Kompliment, was es gibt. Und
der Einsatz halt auch.
Also genau. Also dieses, das ist mir in dem Spiel auch massiv aufgefallen, einfach dieses nach vorne verteidigen, dass halt keiner Luft zum Atmen bekommt, was wir da für zweite Bälle geholt haben, oder nicht nur zweite Bälle, sondern einfach wie schnell der Ball einfach wieder bei uns war, weil die hatten einfach gar keine Chance aufzudrehen und sich irgendwie zu wissen, wo sie eigentlich sind. Es hat unglaublich Spaß gemacht.
Also geil. Ja, und vielleicht auch mal, weil du vorher Kosti schon angesprochen hast, was der mit dem armen Typen gemacht hat. Also dieser Linksverteidiger von Saarbrücken, der hat ja wirklich keinen schönen Tag. Also der Kostli hat ja nur die Mission an dem Tag, den Typen zu demütigen. Das war ja absurd, wie der den angedribbelt hat. Und grundsätzlich vielleicht auch, also...
Ja, du musst ja sagen, nicht nur an dem Tag, sondern auch in Aachen und so weiter, da war das Gefühl auch immer das gleiche Muster. Und dann lange Ball auf Kostli und der irgendwie, also der Verteidiger hat gar keinen Langsehen.
Ja, das ist so, also das muss man wirklich sagen, wir haben ja vor ein paar Jahren schon gesagt, Abstand ist der beste Spieler. Letztes Jahr war es eher so eine Mürr-Saison, aber... Also was dem der rechte Flügel jetzt gerade hier nochmal für einen Aufschwung gibt, leck mich am Arsch.
Also das ist halt schon Wahnsinn, dass der Typ irgendwie, weiß nicht, 28 Jahre alt werden musste oder so, um damit irgendjemand versteht, ach ja, den könnte man ja auch offensiv einsetzen.
Ja gut, er war ja aber vorher zumindest schon mal Außenverteidiger, also in der Fünferkette Außenverteidiger.
Ja, ja.
Wir haben ihn ja nur bisher mal gezügelt. Wir haben ja, komm, nee, du musst rechts, du musst hinten aushelfen, weil die Innenverteidiger so schlecht sind.
Ich meine, die eine oder andere gute Phase hatte er auch ja schon. Also das ist jetzt auch nicht so dann klar gekommen, auch Verletzungen etc. Aber du merkst dann eben schon, wenn du dann so einen Spieler in deinen Reihen hast, was dann eben auch möglich ist.
Ja, dann hat mir letztes Mal einen Spieler, der so ins 1 gegen 1 gehen kann.
Also 1 gegen 1 weiß ich nicht, aber ich erinnere mich noch dann...
An Haradjonai, ja stimmt.
Nein, jetzt wollen wir darüber sprechen, quasi an diese eine Folge, wo er auch den Titel hatte, er traf den Gauss, also der hatte auch mal so eine Phase, wo ihm also gefühlt alles gelungen ist.
Ja gut, ein bisschen weniger feinfühlige Technik, aber ja, der war auch, das war auch ein guter Außenverteidiger. Nee, aber wirklich, ich kann mich nicht erinnern, welchen letztes Mal so Leute zersägt im 1 gegen 1. Egal, ist die dritte Liga, eine andere Liga, das Einfache.
Aber du hattest schon, also du hattest Röhl, du hattest Zeidler, du hattest, die da schon auch Phasen hatten im 1 gegen 1, wo du gesagt hast, wow.
Aber also in dieser Konstanz halt auch über 90 Minuten meinst du, glaube ich, vor allem, also einfach wirklich immer wieder
und mit der Mission einfach nur immer nur ins wirklich auf den Mann ins Dribbling zu gehen. Ich hatte teilweise das Gefühl, es lauft doch vorbei, du bist doch schnell genug, du musst dem doch jetzt nicht die Beine verknoten. Aber irgendwie hat er Bock drauf, da einfach wirklich...
Nee, klar. Also klar, was du sagst, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass dann das jetzt auch mit einer Konstanz und mit einer Ausdauer, also dass du es wirklich das Gefühl hast, da auch über das ganze Spiel, ich meine, gegen Ulm war ja erst spät dann, also das 3-1 dann und das 4-1, wo er dann wirklich auf Außen nochmal nachsetzt und eben also dann wirklich dranbleibt und jetzt nicht irgendwie dann sagt, okay, 90. Minute etc., lass schauen, dass wir dieses Spiel über die Zeit bekommen. Also ich glaube, das ist dann schon mal noch eine andere Qualität, wo du sagst, also du merkst, dass der jetzt also im Flow ist und Bock hat.
Ja, und es macht einfach, also wirklich, es macht auch teilweise wirklich einfach Bock, den zuzuschauen.
Ja, also gegen Ulm kann man nicht leugnen, dass er da irgendwie ein bisschen Feuer hatte. Ja. Ich glaube, das hat vor allem die Südtribüne ein bisschen zu spüren bekommen. Aber naja,
das ist vertiefen.
Naja, ich glaube, ich hatte ja jeder dann irgendwie mitbekommen, dass da
ich ja nicht.
Das ein oder andere Mal irgendwie der Finger auf die Lippen irgendwie gelegt wurde, vielleicht auch das ein oder andere Mal zu viel. Aber ja, ist auch so ein bisschen, ich habe es auch bei mir gedanklich notiert bei FCI des Jahres. Also 4-1 gewinnen und sich dann irgendwie aber noch gegenseitig irgendwie halb prügeln. Interessant, aber gut, ist mittlerweile, glaube ich, aus der Welt geschafft.
Wir nehmen mit, wie unglaublich alles zerlegt und es ist, also er darf gerne, vielleicht mal vorgreifend, gegen Regensburg und Toto-Pokal mal so richtig abgehen. Naja, das fände ich ja durchaus in Ordnung. Ja, was haben wir noch so für Personen, die gerade so im Zentrum stehen? Also ich meine, wir haben ja am Anfang der Saison gesagt, mein Gott, wie oft hat uns Ponat den Arsch gerettet? Dann hat sich Ponat mit Mittelhand gebrochen, irgendwas, Handbruch. Also irgendwie nicht so wunderbar für heute. Und dann kommt, also gute Besserung auf jeden Fall. Und war auch in dem Moment immer, oh scheiße, jetzt nicht auch noch Ponat raus. Aber man muss ja sagen, also Eisele macht das jetzt nicht schlechter gerade. Das sieht schon auch nach einem guten Rückhalt aus.
Ja, absolut. Und aber halt auch einfach, ja, unaufgeregt. Also halt auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, das Gegenteil von Böfink. Also der macht jetzt keine wilden Sachen.
Zu sehr Understatement.
Und ist halt aber einfach trotzdem eine Bank da drin. Und ich hatte schon noch, wenn ich ehrlich bin, irgendwie meine Sorge. Ich war jetzt nicht bei den Toto-Pokalspielen, bei diesen ersten zwei Runden, aber da hat es irgendwie schon geheißen, dass er da auch irgendwie zweimal nicht gut aussah. Und das kann man einfach nicht bestätigen jetzt in der Liga, sondern super Job. Klar, das Spiel gegen Aachen, nicht gegen Aachen, sondern jetzt gegen Viktoria Köln nochmal herausragend, aber auch davor einfach so, dass ich keine Sorge habe, wenn da ein Ball irgendwie auch mal durchrutscht. Und insgesamt,
ich glaube, kann man zufrieden auch mit dem
Torwart-Team dieses Jahr.
Ja, also kann man es wirklich glücklich schätzen, sonst haben wir irgendwie das Gefühl, man hat ja gerne mal das Gefühl, bei allem Torhüter nicht ganz glücklich und dann, puh, also was die Torhüter uns dieses Jahr schon Sachen rausgeholt haben. Hast du sonst in drei Saisons nicht? Da waren schon richtig gute dabei, von beiden.
Dass ihr mal glücklich seid mit den Torhütern, das ist ja auch.
Ja, länger her.
Das ist voll für sich.
Und das war jetzt auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Also, man hätte das auch wahrscheinlich schon früher irgendwie so eine so eine Konstellation im Tor irgendwie sich aufbauen können. Aber gut, wir müssen nicht über alles, was gut ist, auch noch meckern dann, oder nachtreten.
Buffings, wie ist der andere? Stefanovic? Nee.
Stojanovic.
Das wäre auch eine gute Kombination gewesen für uns. Wäre mir gefallen. Ja, und sonst personell?
Wenn wir über Unterschiedsspieler irgendwie reden müssen, dann klar ist Kostli an erster Linie zu nennen, aber schon auch jetzt irgendwie Kaygin, der aus der Verletzung zurückkommt, muss man einfach sagen, ist einer, der in dieser dritten Liga einen Unterschied machen kann, oder?
Also, wir haben doch irgendwie im Stadion also gesagt, mit dem letztes Jahr war die Wahl zwischen fürs Tor des Jahres zwischen Kanuric. Dieses Jahr kannst du jetzt schon sagen, es wird zwischen Kaygin. Was hat denn der bitte genommen? Also, was haut denn der die Teile da aus 18, 20 Metern immer ins Kreuzeck?
Drei Saisons wurde jetzt außerhalb des 16ers, oder?
Was für Dinge, auch nicht irgendwie so, irgendwie abgefälscht, sondern nö. Einfach nur ein geiles und noch geileres.
Ja, auf den wollte ich auch hinaus, also wo ich sage, also ich habe den ja schon und, also ohne Witz, das waren auch meine Gedanken zu irgendwie so Ähnlichkeiten zu Kanuric, weil, also Schusstechnik, so viel Potenzial und auch Anlagen, wo ich sage, hey, bitte bring das doch irgendwie konstant auf den Rasen, weil nämlich, also gerade das, also alleine schon die Schusstechnik bei dem Tor in Aachen, also da sagst du ja, wow, also da kannst du nur mit der Zunge schnalzen. Und dann und eben genau das, wenn du dann so zwei, drei Spieler in den Reihen hast, weil nämlich aktuell musst du schon sagen, bist du auch in gewisser Weise ausrechenbar, also mit Kostli, wenn der lange Ball kommt, dann eigentlich immer auf die Kostli-Seite und dass du da sagst, hier, also du kannst es mehr verteilen und also Kaygin kann noch eine gewisse Konstanz reinbringen, weil du hast ja auch gesehen, dann, also das eine Tor auch mit Doppelpass, also da das würde dir dann auch schon einige Möglichkeiten geben und wo ich auch sage und wo wir ja irgendwie vor der Saison noch deutlich höher gerankt haben oder sogar auf einen Favoriten für die Awards ist Sturm und du hast es auch bei dem einen Tor gesehen, hey, diese Bewegung, da wäre doch auch noch mehr möglich, weil das sind eben genau diese Spieler, die du dann auch brauchst, eben wenn auch enge Spieler sind in der dritten Liga, dass du sagst, hey, die können auch mal ins 1 gegen 1 gehen, können eine Situation auflösen und dann mit einem Schuss aus 16, 18 Metern eben auch den Unterschied machen, weil die brauchst du dann auch.
Ja. Ja. Also was ich zu Kaygin noch sagen wollte, Schusstechnik geschenkt, glaube ich, hat jeder gesehen, dass die nicht von schlechten Eltern ist, aber auch, also diesen einen Pass, den er zum Beispiel, war das gegen Saarbrücken, den er da aus der eigenen Hälfte, glaube ich, spielt. Ich denke, also das können nicht so viele in diesem Kader, den so, diesen Laufweg erstens zu sehen und
Gefühl im Fuß.
Und einfach. Genau, den Ball so zu spielen, also.
Nicht nur Wumms, sondern einfach Gefühl.
Gut ab. Also so einen Spieler wünschst du dir in deinem Kader. Ganz ehrlich. Also.
Ja, total. Also top, ich meine, ich bin immer noch traurig, dass Kanuric weg ist, aber der Ersatz ist gut. Also, kann schlimmer laufen. Und der kann, ich darf gerne so weitermachen. Darf gerne nicht so weitermachen, ist so ein bisschen die Frage. Wir haben jetzt viel über offensive Spieler geredet, aber unser Sturmzentrum ist immer noch wirklich sehr ausbaufähig. Also, wenn man sich jetzt unsere Scorer anschaut, was Kostli mit 4 und was Kaygin mit 3 und dann kannst du runterscrollen, dann kommt irgendwann nochmal Christensen mit 1 und Beuers mit 1. Ach, mal, also, A, in wen von beiden habt ihr Hoffnung und B, habt ihr überhaupt Hoffnung? Oder C, was du ja letztens angedroht hast, Martin, wann kommt Kügel?
Ich hätte ja noch eine andere Frage. Vermisst du Gröning schon?
Mhm. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass du noch einen dänischen Stürmer findest, der noch weniger Talent hat. Aber die sind schon, also da hätte sich das Dänen-Scouting auch ersparen können.
Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass die unglaublich viele Chancen irgendwie vergeben. Also vielleicht bedeutet das schon auch, dass die Spielweise eben auch nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass jetzt dieser Stürmer, der in diesem neuen System auch nur noch ein Mittelstürmer sozusagen ist, wirklich der Torschütze ist. Also zumindest würde ich das mal in Frage stellen. Und also ich hatte jetzt so von den Anlagen her, hat mir eigentlich Borchers in den ersten Spielen besser gefallen. Mhm. Auch wahrscheinlich so ein bisschen geprägt von diesem Stuttgart-Spiel, als wir im Gästeblock standen und Borchers dann irgendwie zur Halbzeit reinkam und da wirklich auch ordentlich Betrieb gemacht hat, auch eine gute Schusstechnik hatte und so weiter. Mittlerweile bin ich irgendwie so, ich verstehe schon, warum Frederik Christensen startet. Also auch dieses Tor zum Beispiel jetzt gegen Viktoria Köln, das war schon gut gemacht. Also klar, vielleicht glückliches Tor oder so, aber die Art und Weise, wie er da den Ball festmacht und diesen Ball in den Lauf von Deichmann spielt, perfekt. Also, und auch das ist definitiv eine Rolle von einem Mittelstürmer, nämlich Ball festmachen.
Absolut.
Und irgendwie Räume schaffen und halt Bälle ablegen.
Kommt mir gefühlt aber nicht so oft vor.
Genau, also
allein, dass unser
Mensch das jetzt so vorkommt, kann man darauf diskutieren. Ne? Aber ich glaube schon noch, dass er wahrscheinlich, ohne es jetzt irgendwie an Beispielen festmachen zu können, aber dass er schon wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass Kostli vielleicht diese Räume hat, die er dann immer wieder nutzt.
Ja. Absolut, also das siehst du ja schon zum Teil. Also gerade, dass dann Kostli auch ab und an relativ weit nach hinten rückt. Und diese Räume musst du dann ja auch erst aufmachen. Und also ich gehe komplett mit, also bei Martin, dass der Mittelstürmer in dem System eine andere Rolle hat. Ich meine, das ist jetzt einfach eine komplett andere Dynamik und auch ein anderes System, als wenn du dann irgendwie Gröning und Zeitler hast, die dann da vorne einfach andere Qualitäten auch haben, aber auch andere Aufgaben. Und aber was du da natürlich schon sagen musst, diese eine Aktion gegen Köln, die war überragend, aber du hast jetzt auch noch nicht so viele Aktionen, wo du sagst, boah, du erinnerst dich sofort an die und die Aktion von Christensen oder an die und die Aktion von Borchers. Also da ist dann schon auch noch Raum nach oben.
Also ich fand Borchers zum Beispiel nach der Einwechslung in Aachen nicht gut. Da hat er mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Also klar, es ist schon so, dass jetzt das nicht die Glanztransfers sind. Das muss man schon irgendwie festhalten, weil halt am Ende werden die auch irgendwie an Scorern irgendwie bemessen. Ja.
Schon, kann ich mir andere Spieler holen. Kann ich auch einen Besuchskopf hinstellen.
Und das bringt mich schon auch wieder dazu, dass ich ein bisschen einfach auch ängstlich bin. Ja, wie ausrechenbar ist denn das mit Kostli? Also, ja,
vor allem, dass sich den Kostli nicht wieder verletzt.
Ne? Klar, es hat ja eine individuelle Klasse, die du erstmal in den Griff bekommen musst, aber zumindest, es ist schon sehr, sehr offensichtlich, was der Plan. Ja, es ist jetzt auch wieder so negativ formuliert, aber. Ja, ich habe einfach Angst, dass mein Kostli
zu einfach dann irgendwie... It's not stupid if it works, ja, solange du das da vorne hinschlagen kannst und der kriegt den
Ball. Lass doch hier vielleicht darauf hinaus, dass du sagst, wie setzen sich denn deine Tore bisher zusammen? Und da ist es irgendwie Standard, Kopfball und dann weiter Ball auf Kostli bzw. Kostli über Außenvorbereitung. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt und übertrieben gesagt. Und das ist schon auch ein Punkt von mir, wo ich sage, hey, du wirst dann irgendwann ausrechenbar und deswegen wäre es so wichtig, dass du dann, was ja jetzt einfach sehr, sehr viel über die Kostli-Seite läuft, dass du dann eben den Kaigin hast, dass du vielleicht eben den Sturm hast, wo sich das dann auch mehr verteilt, weil ja klar hat Kostli eine überragende individuelle Qualität, aber gerade auch gegen also die besseren Gegner, A ist es bekannt und B finden die dann auch Mittel, um die dann quasi aufzuschalten und das siehst du ja dann, also klar, das ist nicht nur ein Problem von Kostli gewesen, sondern von der ganzen Mannschaft, aber wie eben gegen Viktoria Köln, wenn du dann auch merkst, dass er ein Spiel mal nicht präsent ist oder nicht da ist.
Ja, also mein Festhalten, es wäre schon okay, wenn unser Mittelstürmer auch teilweise Torgefahr ausstrahlt zusätzlich, um halt auch einfach mal ein bisschen voller, um aus mal mehr verschiedene Varianten vorne auch zu haben. Aber solange das funktioniert, ist mir das okay. Sowas von egal. Also da kann
Marco würde sich wünschen.
Sturm und Kostli können da rumfahren, der kann in der Mitte, der kann schlafen gehen. Das ist vollkommen okay, solange die alles zerlegen. Das ist mir echt Puppe. Vielleicht eine Personalie noch, die sehr interessant ist in den letzten Wochen. unser Kapitän hat scheinbar Schluss und jetzt spielt dafür Max Plath Stamm und wieder mal nicht schlecht.
Ja, also ich sag das seit Jahren.
Ja, Martin, weißt du, wenn irgendjemand so ein B-Jugend-Trikot anhatte von uns, dann ist der für dich halt sowieso schon immer.
Nein, aber also ehrlich gesagt,
diese rosa-roten Brille.
Ich sag das trotzdem wirklich schon länger, dass ich einfach weniger Bauchschmerzen habe, wenn Max Plath ist, weil ich ihn einfach als wesentlich ballsicherer empfinde.
Ja, aber wenn der Max Plath den Ball verliert, denke ich mir noch, gut, der ist jung, ja. Wenn der Fröder zum 45. Mal wieder so einen Scheiß verstolpert, denke ich mir, Kollege, wir haben dich nur, weil du erfahren bist, nur deswegen. Könntest du bitte diesen Scheiß bei sich haben? Könntest du bitte für ein bisschen Ruhe ausstrahlen?
Ich bin jetzt auch nicht mal der Meinung, dass Max Plath das perfekt gespielt hat. Also der hat schon auch noch Luft nach oben in den letzten Wochen. Also da bin ich, du stellst mich immer als größten Fanboy hin, aber da bin ich schon auch kritisch, dass ich jetzt eigentlich sage, in diesen Spielen, die wir so, mit denen ich echt sehr zufrieden bin, habe ich schon irgendwie ein, zwei Szenen, wo ich mir denke, nicht so richtig.
Hat gegen Viktoria Köln ein wunderschönes taktisches Foul gezogen, bei dem ich mir noch dachte, was hatten wir vor Wochen, sind wir geflucht darüber, dass sowohl er als auch der Fröder den da durchlaufen lassen. Darum, den Trikot zu ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, aber wie sie ihn da durchlaufen lassen und nicht einfach mal zupacken. Ja. Da haben wir mir gedacht, das Spiel gegen Köln war scheiße, aber das taktische Foul, das war wert. Er hat die Entwicklung schon genommen. Der Schritt ist schon da. Hat im richtigen Moment zugegriffen, wusste, da kommt er eh nicht hinterher. Passt.
Also du widersprichst quasi Gerüchten, dass du kurz davor wärst, ein Max-Plath-Institut aufzumachen.
Wow. Bin raus. So, Leute, es war schön. Schönen Abend noch.
Nachdem ihr in der letzten Folge gesagt habt, hier, ich muss zurückkommen. Und
aber wenigstens ein Titel, passt doch.
Das Max-Plath-Institut für taktische Fouls.
Ja. Ja, also das ist so eine der Personalien, die wirklich noch schon zu hervorzuheben ist, weil ich meine, das ist jetzt in der Phase, in der wir auch wirklich gute Spiele gemacht haben.
Es ist zumindest auch ja, relativ geräuschlos irgendwie gerade abgelaufen, aber schon auch eine, ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, schon eine krasse Auswirkung. Also es ist schon ein großer Schritt im Endeffekt, seinen Kapitän so zu degradieren, muss man irgendwie sagen. Ich glaube, er macht das gut, er ist trotzdem ja immer auch dabei,
aber wird ja nicht immer eingewechselt.
Nee, genau. Also, ich meine, dabei, wenn es dann irgendwie zum Feiern geht, aber.
Moral Support, auf geht's, Leute. Ihr packt das.
Aber ja, also ich bin mutiger ich bin echt gespannt, wie quasi die Zeit von Lukas Fröde im FC Ingolstadt-Trikot dann noch weitergeht. Ja? Nein, das Saison ist lang.
Wollte gerade sagen,
Max Plath ist jung.
Wir verletzen uns immer alle irgendwie.
Ja. Defensive Mittelfeldspieler kriegen auch mal eine Sperre. Aber
auch mal.
Insgesamt verstehe ich es aktuell
voll. Fünfmal gut zupackt zum taktischen Foul. Dann.
Genau.
Fünfmal taktisches Foul ist ein Fröde. Weißt du?
Wollte gerade sagen, fünfmal oder im Fall von Lukas Fröde 15 Mal.
Stimmt. Jetzt schafft er dieses Jahr nur 10. Ne? Ja. Oh mein Gott. Ja, haben wir denn sonst noch irgendwas? Also jetzt nächste Woche ist Toto-Pokal. Jetzt ja, am Wochenende das Essen, nächste Woche Toto-Pokal. Ja, was erwartet? Also ich glaube, wenn dieses Viktoria-Köln-Spiel nicht wäre, dann wäre ich ja wieder todeseuphorisch. Aber jetzt ist wieder so wirklich die Frage, für mich könnte jetzt diesem ersten Spiel irgendwie alles passieren. Mich würde es nicht wundern.
Es kommen vor allem jetzt ein paar spannende Spiele. Also Essen 5., Osnabrück 4., Hoffenheim 2, 6. aktuell. Also die nächsten 3 Ligaspiele werden auf jeden Fall spannend.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine andere Schublade im Sinne von auch formtechnisch, was die Gegner angeht. Also ich meine, diese 3 Siege, die wir uns geholt haben, Ulm, Aachen, Saarbrücken, das waren alles samt Mannschaften, die jetzt auch eher eine schwierigere Saisonphase gerade hatten. Das wird schon interessanter. Aber gerade das Essen-Spiel, wieder ein Heimspiel, hoffe ich eigentlich schon drauf, dass wir da an die letzten 2 Heimspiele auch vom Auftreten her einfach anknüpfen können.
Hm? Na gut. Hätte ich Bock drauf.
Ja.
Hätte ich definitiv Bock drauf. Ja, und dann meine einzigen, die nicht formstark sind, sind Regensburg. Da kann man aber auch gerne mal.
Ja, aber die sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen stabiler unterwegs. Insgesamt, ich meine, wenn man sich die Tabelle irgendwie mal anschaut, ist halt diese Liga auch wieder so kurios in dem Sinn, dass da einfach auch um uns herum irgendwie Mannschaften sind, die man jetzt nicht unbedingt sagt, die werden jetzt da unten irgendwie dann reinrutschen. Also Wien, Rostock, 60, auch Regensburg, eigentlich auch Ulm, die sehen sich jetzt nicht unbedingt als Abstiegskandidaten, vor der Saison zumindest. Und also bei vielen der genannten bin ich auch der Meinung, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und
na gut, wenn du das anschaust, dann bleibt da ja nur Aachen übrig.
Ja, genau. Also es wird wirklich spannend. Ich meine, wenn man die beiden hinten stehenden Habelse und Schweinfurt mal rausnimmt.
Meinst du, dass die absteigen?
Könnte ich mir vorstellen, dass sie absteigen. Und
Hot Take.
Dann,
schreib auf. Ja.
Und dann wird es schon spannend, wer quasi um die letzten beiden Plätze dann noch irgendwie konkurriert. Und da musst du, auch wenn es jetzt einfach halt gerade mal wieder ein bisschen rustiger irgendwie von der Entwicklung her ausgeschaut hat, auch echt vorsichtig sein, dass du halt
technisch
dann nicht schnell wieder hinten reinrutschst. Genau. Weil die anderen, die werden schon nochmal, oder von denen ist halt zumindest zuzutrauen, dass die auch nochmal wo ganz anders dann irgendwie angreifen.
Das ist genau das Problem, weil bei denen musst du ja davon ausgehen, dass sie jetzt die schlechte Saisonphase hatten und mehr punkten, als wenn du deinen eigenen Punkteschnitt nur hältst und die würden wirklich mehr punkten, dann wirst du plötzlich wieder traurig, außer irgendwer da oben wie Mannheim.
Ja, genau, also die Mannschaften, die wir halt davor vielleicht eher da irgendwie noch gesehen hätten in der Region, vielleicht nicht direkt Abstiegskandidat, aber zumindest irgendwie 14 bis 16.
Sollen wir einen Abgleich machen, wie wir in unserem Tipps stehen?
Ja, gut, Mannheim gucken, hatten wir alle hinten drin.
So, sollen wir mal gucken, wo einer meiner Absteiger ganz gerade steht mit Cottbus.
Genau.
Scheiße. Wir steigen nur noch ab, keine Angst. Komm noch.
Ja, also insofern.
Aber ich möchte erwähnen, Osnabrück ist Vierter, ja, das war ja dieses Jahr mein Dark Horse. Ja. Nach dem Aufstieg, ja, nachdem letztes Jahr Aue mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ich will mal einen Punkt. Weil ansonsten hat, glaube ich, keiner bei so einem Aufsteiger an irgendwas richtig getippt, was ich da gerade sehe mit Duisburg, Cottbus, Fähre. Ja, da glaube ich kurz einen Abgleich in der Runde irgendwer.
Betretenschwein.
Aber wir hatten ja auch die ein oder andere Entwicklung in der letzten Saison, wo die Rückrunde dann nochmal alles andere.
Wer wird das Sandhausen dieses Jahr? Oder? Oi. Ja, spannend. Also, ich meine, ihr sagt es schon. Jetzt haben wir viel gesehen, aber wie es weitergeht, sehen wir nur im direkten Vergleich mit den nächsten Gegnern. Und ich hoffe auch darauf, dass die nächsten Spiele mehr Saarbrücken werden und weniger Viktoria Köln. Und dann
Marco hat Bock auf die Euphorie.
Ich hab Bock auf Euphorie. Ich habe echt nach dem das erste Mal so lange, dass ich aus dem Stadion raus bin, das war geil. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Doch, das Toto-Pokalspiel mit dem Elfmeterschießen gegen Regensburg, da habe ich auch gedacht, das
ist auch gut, geil. Oder irgendwie auch eine andere, anders gelagert.
Geil, ja.
Genau, aber also es ist schon irgendwie auch cool zu sehen, im Endeffekt, wie wenig es braucht, um uns dann doch wieder irgendwie anzuzünden. Ob das jetzt wirklich dafür sorgt, dass dann da irgendwie gegen Essen auf einmal irgendwie 12.000 Zuschauer kommen, würde ich bezweifeln.
Kommt dran, wie viel bringt Essen mit?
Genau. Aber insgesamt, und ich meine, das ist nicht minder wichtig, glaube ich, dass du die kommen, auch irgendwie anzündest, dass die sagen, ich habe Bock, das nächste Mal wieder zu kommen. Und das ist
ja
nicht so oft, dass wir beide das jetzt gesagt haben in den letzten Jahren.
Ja. Also, muss man echt sagen. Also ich glaube, wenn man die ganze Fanbrille absetzt, dann neutral die letzten Jahre betrachtet, dann wird man unglücklich. Deswegen, bitte mehr Saarbrücken.
Bitte mehr Saarbrückenwagen.
Mehr Saarbrückenwagen. Ich meine, das war in den letzten Jahren öfter eigentlich gut für uns, wenn wir die Spiele mehr Saarbrücken gewesen wären, weil wir meistens gegen Saarbrücken gewinnen.
Ja, Saarbrücken halt
und das ist meistens auch so, dass wir weniger Viktoria Köln wagen sollten, weil wir meistens gegen Viktoria Köln verlieren. Also eigentlich könnte man auch sagen, die letzten beiden Spiele kannst du komplett ignorieren, weil sie waren eh klar.
Vielleicht sollte man einfach wieder die Regel einführen, wie bei anderen Sportarten oder Systemen mit so Streichergebnis.
Ja, genau. Das ist eh, war klar, ciao, war klar, ciao. Passt schon. Das heißt, wir haben nur aus den letzten zwei Spielen zwei gewonnen.
Im November als Mitgliederversammlung, ihr könnt ja vielleicht einen Antrag einreisen, dass wir einfach zukünftig gar nicht mehr zu Viktoria Köln
anreisen. Kam da schon eine Mail?
Die Ankündigung, glaube ich, müsste im Donaukurier.
Stimmt, Donaukurier, Alter, wer liest Print?
Wir schreiben den Termin für die Mitgliederversammlung noch in die Shownotes.
Ja, das wäre super, weil ich weiß ihn auch nicht.
Genau.
Da bin ich wahrscheinlich wieder echt da. Weil wir ja auch donnerstags um 17.30 Uhr oder so Mitgliederversammlung machen. Hey, da musst du ja Urlaub nehmen, dass du zur Mitgliederversammlung kommst. Egal. Nicht Thema für jetzt.
Ihr merkt schon, ganz ohne Meckern geht's hier dann doch nicht raus.
Eben. Aber dann würde ich sagen, wir nutzen diesen guten Moment.
Guten Moment, in dem du nochmal schnell
den Mitglieder ich jetzt noch schneller einen Rant hatte. Und versprechen euch quasi hoch und heilig, dass wir uns das nächste Mal wieder melden, bevor neun Spiele rum sind. Allein deswegen schon, weil Winterpause ist, bevor neun Spiele rum sind. Und hoffen auf mehr Saarbrücken. In diesem Sinne, Servus Schanzer.
Servus.
Servus.